ARD. Ein Montag im Februar in Berlin. Für die Buchhalterin Doris K. ist es der erste Arbeitstag nach einem Traumurlaub. 2 Wochen auf den Galapagos-Inseln. Den ganzen Tag über hat sie in ihrem Büro bei einem Autohändler von der Reise geschwärmt. Von den Sonnenuntergängen am Pazifik. Nun ist bald Feierabend. Plötzlich öffnet sich die Tür. Ein Mann kommt ins Büro. Vielleicht ein Kunde, der sich verlaufen hat, denkt Doris K. Doch dann zieht der Mann etwas unter seiner Jacke hervor. Eine abgesägte Schrotflinte.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meiner Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madel.
Genau, dem Mann, der viele Fälle hier bei uns im Podcast von Anfang an begleitet hat, als Autor und Moderator der Sendung Täter, Opfer, Polizei. Gemeinsam gehen wir hier noch einmal wahren Verbrechen nach, wahren Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und all die Podcasts können Sie noch einmal hören in der ARD Audiothek.
Heute geht es um ein Verbrechen, das mehr als 30 Jahre zurückliegt. Ein Fall, der den Ermittlern zunächst Rätsel aufgab und lange Zeit nicht geklärt werden konnte. Fast schon ein Cold Case. Denn warum das Opfer, die Buchhalterin, umgebracht wurde, dafür gab es lange keine Erklärung, kein Motiv. Und als das dann klar war, sagten selbst erfahrene Ermittler: unglaublich.
Über diese Hintergründe der Tat sprechen wir gleich mit dem Leiter der operativen Fallanalyse im Landeskriminalamt, mit Christian Schulz. Im Krimi würde man sagen mit dem Chefprofiler. Damals, 1993, als unser Fall begann, war er Mordermittler in diesem Fall. Er war schon öfter zu Gast bei uns im Podcast, unter anderem in der Folge über Täter in Weiß, also über den Arzt und prostituierten Mörder Dr. Stefan S.
Außerdem sprechen wir mit Staatsanwalt Michael Thomas Petzold von der Staatsanwaltschaft Berlin. Auch er hat sich mit diesem Fall noch einmal intensiv beschäftigt. Also, los geht's.
Beginnen wir bei Doris K., also bei der Frau, die an einem Montag im Februar 1993 kaltblütig im Büro niedergeschossen wird. Wer ist sie? Und wie sahen die letzten Tage in ihrem Leben aus?
Um diese Frage zu beantworten, starten wir mal nicht wie meistens hier in der Region, also in Berlin und Brandenburg. Nein, wir gehen ans andere Ende der Welt, auf die Galapagos-Inseln. Die liegen im Pazifik vor Südamerika, gehören zu Ecuador und sind über 10.000 Kilometer von Berlin entfernt.
An diesem exotischen Ort verbringt Doris K. ihren letzten Urlaubsabend am Strand. Der Sonnenuntergang färbt den Himmel orange, vom Meer weht eine leichte Brise und aus der Ferne ist das Brüllen von Seelöwen zu hören. So hat sie später ihren Arbeitskollegen im Büro erzählt. Sie genießt den Abend auf diesen Galapagos-Inseln mit ihrem Lebensgefährten und ist mit sich und der Welt zufrieden.
Und so ein Traumurlaub, der kostet natürlich ein kleines Vermögen, aber das muss Doris K. nicht weiter sorgen. Sie hat diese Reise geschenkt bekommen, und zwar von ihrem Arbeitgeber. Das ist schon bemerkenswert. Staatsanwalt Michael Thomas Petzold erklärt uns, was es mit dieser Urlaubsreise genau auf sich hatte.
Also sie hat in der Buchhaltung einer Autofirma gearbeitet, einem Autoverkäufer. Das Ganze in Berlin-Kreuzberg, am Tempelhofer Ufer ist das Ganze gewesen. Sie war dort einfach Buchhalterin, hat teilweise Führungsaufgaben übernommen. Ab und zu ist es mal zum Clinch gekommen zwischen der Chefin. Die Chefin war die Frau des Geschäftsführers. Da war jetzt aber nichts bekannt, dass man gesagt hatte, ja, das hat sich jetzt über das normale Arbeitsleben hinweg, dass man sich halt mal nicht versteht, entwickelt. Hat dort zuverlässig ihre Arbeit gemacht, war dort sehr beliebt und hat dort über mehrere Jahre bzw. Jahrzehnte gearbeitet. Sogar so beliebt, dass zum Firmenjubiläum der Chef ihr damals oder die Firma ihr damals eine Reise auf die Galapagos-Inseln geschenkt hat. Das muss man sich vorstellen, in den 90er Jahren oder Ende der 80er Jahre, die Galapagos-Inseln, ist ja heute schon unglaublich, dahin zu reisen. Aber damals für eine kleine Autofirma, Da waren ja unglaublich finanzielle Mittel mit verbunden. Also es zeigt schon, wie beliebt sie war.
Ja, Doris K. war in diesem Autohaus in Kreuzberg seit 1967 angestellt und sie ist jetzt Anfang der 90er Jahre seit 25 Jahren dabei, also quasi Silberhochzeit. Und nun hat der Chef sich zum Dienstjubiläum bei ihr mit dieser Reise bedankt.
Nach 2 Wochen Urlaub am Pazifik steht dann die Heimreise an. Das sind über 30 Stunden. Doris K. kehrt zurück in den Berliner Februar. Die Stadt ist da grau und kalt. Der Temperaturwechsel und auch der Jetlag machen der 54-Jährigen ziemlich zu schaffen.
Und dennoch, sie freut sich auf ihre erwachsene Tochter zum Beispiel, die zwar längst zu Hause ausgezogen ist, aber zu der sie ein gutes Verhältnis hat. Beide teilen die Trauer um den Vater, den Ehemann, denn der ist vor 10 Jahren gestorben. Doris K. hat dann einige Jahre allein gelebt. Jetzt aber hat sie einen neuen Lebensgefährten, mit dem sie auch im Urlaub war.
Die beiden wohnen aber nicht zusammen. Doris K. lebt immer noch in dieser großen Altbauwohnung mit den 5 Zimmern in Wilmersdorf, die sie damals mit ihrem Ehemann bezogen und aufwendig renoviert hatte. Ihr Lebenspartner hat eine eigene Wohnung.
Doris K. mag ihre Wohnung. Sie und ihr früherer Mann haben dort wirklich viel investiert. Sie haben die Ofenheizung durch eine Gasetagenheizung ersetzt und sie haben die Elektrik erneuert. Und das alles auf eigene Kosten. Mit dem Eigentümer ist damals vereinbart worden, dass die Miete nicht erhöht wird. Und so zahlt sie etwa 900 Mark bei etwa 170 Quadratmeter Wohnfläche. Das ist für sie allein noch gut finanzierbar.
Was wissen wir noch über Doris K.? Sie ist sehr beliebt, gilt als zuverlässig, lebenslustig, aber auch resolut. Und in ihrer Freizeit, da ackert sie gerne auf ihrer Parzelle im Kleingartenverein Marienglück. Der befindet sich in Tempelhof. Dort hilft sie ehrenamtlich als Kassiererin im Vorstand. Als Buchhalterin kennt sie sich ja gut mit Zahlen aus.
Und nochmal zurück zum Autohaus, wo Doris K. arbeitet. Das hatte damals seinen Sitz in Kreuzberg am Tempelhofer Ufer. Wenn man heute dort vorbeifährt, dann sieht man nur noch eine große Tankstelle. Aber damals war auf dem Gelände eben ein Autohandel mit dem stolzen Namen King Cars.
Ja, klingt ein bisschen dick aufgetragen. Aber das Autohaus war in diesen Jahren tatsächlich gut im Geschäft. Deshalb auch die teure Reise für Doris. Der Händler war spezialisiert auf ausländische Marken. Und dieses Angebot kommt gut bei den Kunden an.
Der Autoverkauf hat damals einfach geboomt in Berlin. Das muss man so sagen, weil Hintergrund dessen war, es war die Wende gerade und es wurde ja nach Ost-Berlin damals unglaublich viele Autos verkauft. Und da war einfach viel Geld zu holen, da war richtig viel Personenverkehr immer.
Ein großer Teil dieses Geldes geht über den Schreibtisch von Doris K. Schließlich ist sie ja die Buchhalterin in diesem Laden. Sie macht den Job gewissenhaft, niemand zweifelt an ihrer Kompetenz oder Zuverlässigkeit.
Und genau an diesen Schreibtisch kehrt Doris K. entspannt und braungebrannt zurück, einige Tage nachdem sie wieder in Berlin angekommen ist. Es ist der 22. Februar 1993, ein Montag, ein kalter Tag, Minusgrade mit etwas Schnee.
Doch was niemand ahnt im Büro, schon am Vormittag ihres ersten Arbeitstages wird Doris K. beobachtet von 2 Männern, die vor dem Autohaus anscheinend auf irgendetwas warten.
Etwa gegen 10 Uhr hat Doris K. die ersten Aufgaben des Tages erledigt. Zeit für eine kleine Pause. Im Büro werden die Stühle ausgepackt, man frühstückt gemeinsam an den Schreibtischen. Mordermittler Christian Schulz schildert uns die Atmosphäre an diesem Vormittag.
Sie war erholt, sie hat freudig erzählt, es war eine ganz tolle Reise. Also es war insgesamt eine ganz, ganz positive Atmosphäre. Ja. Und klar waren die Kolleginnen und Kollegen alle neugierig, haben nach Fotos schon gefragt. Also es war eine sehr entspannte, gute Atmosphäre. Es war auch nicht so, dass sie jetzt gestresst war oder frustriert war, dass sie nach diesem schönen Urlaub wieder arbeiten muss. Ihr hat die Arbeit auch Spaß gemacht und das hat man so vernommen. Ja, also eigentlich ein positiver Tag für sie.
Doch schon während des gemeinsamen Frühstücks werden die Frauen überrascht. Denn ganz unerwartet öffnet sich die Bürotür und ein Mann steht im Raum.
Und der wirkt recht jung, er hat dunkle Haare. Die Frauen denken sich nicht viel dabei. Immer wieder mal verlaufen sich Kunden im Autohaus und stehen dann plötzlich im Büro. Sie schicken den Unbekannten also raus und unterhalten sich entspannt weiter.
Doch dann, kurz vor 16 Uhr, als Doris K. gerade ihre Sachen für den Feierabend zusammenpackt, steht plötzlich wieder ein Mann im Büro. Vermutlich derselbe wie einige Stunden zuvor.
Der Mann trägt eine relativ lange Jacke oder einen Mantel und hat unter diesem Mantel eine Schrotflinte, abgesägte Schrotflinte, verborgen. Mit dieser, das sieht man natürlich nicht auf den ersten Blick, war ja auch im Winter das Ganze, war auch nicht unüblich, dass jemand eine dicke Jacke trägt. Er kommt herein, tritt in das Büro von Doris, zieht diese Schrotflinte, abgesägte Schrotflinte heraus und schießt ihr ins Gesicht mit dieser Schrotflinte aus nächster Nähe.
Ja, und dann lässt der Täter die Waffe im Büro einfach fallen und flüchtet. Auch der Inhaber des Autohauses hat den Angriff mitbekommen und beschreibt das später in den Nachrichten in der Abendschau kurz und knapp so.
Ein südländisch aussehender Mann betrat das Büro wortlos, legte an und schoss.
Alle, die im Büro sind, sind geschockt und zunächst starr vor Entsetzen. Doris K. ist zwar noch ansprechbar, man muss aber kein Arzt sein in dieser Situation, um zu erkennen, wie schlimm es um sie steht. Denn ihr Kieferknochen ist zertrümmert, ihre Halsschlagader zerfetzt.
Nach kurzer Zeit bricht sie zusammen und verliert das Bewusstsein. Der Notarzt ist schnell vor Ort, aber er kann nicht mehr helfen. Doris K. stirbt noch im Büro am Tatort.
Zuvor hatte noch ein Kunde bemerkt, wie der Schütze aus dem Autohaus gerannt ist. Er lief zunächst hinterher und bemerkte so, dass es offenbar einen Komplizen gab, der Schmiere gestanden hat. Doch sowohl der Schütze als auch dieser Komplize waren sehr sportlich und offenbar auch noch recht jung. Der Zeuge hatte einfach keine Chance, hinterherzukommen.
Jetzt wird ganz schnell die Mordkommission alarmiert. Christian Schulz hat an diesem Montag Dienst. Gegen 17 Uhr trifft er bereits am Tatort ein und beginnt gemeinsam mit seinen Kollegen die ersten Zeugen zu befragen. Doch niemand im Autohaus hat eine Idee, wer der Schütze war und vor allem, warum er Doris K., die Buchhalterin, umgebracht hat.
Ihre Kollegen aus dem Autohaus sind offenbar so geschockt, dass die Täterbeschreibungen selbst kurz nach der Tat weit auseinanderliegen. Aber klar, vermutlich war der Schütze ja auch nur wenige Sekunden im Büro. Außerdem war es Winter und der Mann trug entsprechend dicke Kleidung.
Ja, es gibt Mitarbeiterinnen, die beschreiben den Schützen als auffällig klein, vielleicht gerade mal 1,60 Meter groß. Andere schätzen ihn jedoch auf 1,80 Meter. Immerhin bei der Haarfarbe, da gibt es Einigkeit. Die war nämlich schwarz.
Trotzdem ist die Hoffnung zunächst recht groß, den Fall schnell aufklären zu können. Denn schließlich hat der Täter etwas sehr Wichtiges im Büro liegen gelassen. Die Tatwaffe. Mordermittler Christian Schulz dazu.
Ja, also ist schon ungewöhnlich, dass ein Täter seine Waffe nicht mitnimmt. Wir hätten dann nur das Geschoss und eventuell eine Hülse. Ja. In diesem Fall waren es ja Schrotkugeln. Und also an sich schon mal eine ungewöhnliche Maßnahme, ja, wo man schon denken könnte, vielleicht ist der Täter sich absolut sicher, dass man hier nichts finden kann. Er hat wohl auch keine Handschuhe getragen, also ist mir nicht bekannt, dass er so beschrieben wurde. Wir konnten aber leider keine Fingerabdrücke finden, wir konnten keine DNA finden.
Wird die Waffe dennoch zum Täter führen? Die Ermittler bleiben weiter optimistisch, denn es ist eine sehr besondere Waffe, eine ungewöhnliche Waffe, genauso ungewöhnlich wie der gesamte Fall. Ja, zunächst mal die technischen Daten. Wir haben schon gehört, es war eine Schrotflinte, ganz genau eine einläufige, einschüssige Kipplaufflinte, hergestellt von der spanischen Firma Aya. Das heißt, die Waffe hat nur einen Lauf und jeweils einen Schuss. Dann muss wieder nachgeladen werden. Typischerweise werden solche Waffen bei der Fuchs- oder Hasenjagd eingesetzt.
Die Waffe... Aber die war so verändert, dass sie für die Jagd kaum noch zu gebrauchen war. Der Lauf war nämlich abgesägt worden und nur noch etwa 33 cm lang. Nachträglich wurde dann an diesem verkürzten Lauf ein sogenanntes Korn angebracht, also eben die Markierung, die das Zielen erleichtern soll.
Ja, was irgendwie komisch ist, weil mit so einer abgesägten Schrotflinte ist das genaue Zielen wenig sinnvoll, weil die Streuung der abgeschossenen Schrotkügelchen viel zu groß ist. Umso verheerender jedoch ist die Wirkung, wenn so eine Waffe aus nächster Nähe eingesetzt wird. Die Schrotkugeln treffen immer irgendetwas und verursachen schwere Verletzungen.
Trotzdem, so eine abgesägte Schrotflinte hat auch erhebliche Nachteile. Sie ist zum Beispiel recht groß und lässt sich viel schwerer verbergen als eine kleine Pistole zum Beispiel.
Und solche abgesägten Schrotflinten hatten wir auch schon damals sehr, 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 sehr selten als Tatwaffe. Ne? Sodass man schon vermutet, dass nichts Besseres war, da war. Also dass da jetzt nicht ein großes Arsenal vorhanden war für den Täter, dass er sich aussuchen konnte, auch heute nehme ich mal die abgesägte Schrotflinte, sondern man hatte schon den Eindruck, weil einfach viele Nachteile sind. Man hat nur einen Schuss, ja, und man weiß auch nicht, ob die so richtig gut funktioniert. Sie war ja schon alt. Und deshalb dachten wir, okay, es gab einfach zu dem Zeitpunkt nichts Besseres.
Wer also nutzt so eine Waffe? Jemand, der sonst nicht an andere Waffen herankommt? Immerhin finden die Ermittler noch eine eingravierte Fabrikationsnummer und machen sich auf die Suche nach dem Eigentümer. Doch dann die Ernüchterung, die Waffe ist nirgendwo registriert und so lässt sich auch kein Besitzer feststellen.
Auch das war gar nicht so außergewöhnlich. Solche Jagdwaffen wurden damals gern unter der Hand gehandelt. Teilweise wurden sie aus dem Ausland importiert oder wechselten in Deutschland dann den Besitzer, ohne dass die Behörden davon erfahren haben. Offenbar war das auch in diesem Fall der abgesägten Schrotflinte so.
Auch der Obduktionsbericht liefert keine Erkenntnisse, die die Ermittlungen voranbringen. Wir wissen ja bereits, aus der Waffe wurde nur ein einziger Schuss auf Doris K. abgefeuert. Aber in dieser einen Patrone steckten jede Menge einzelne kleine Schrotpartikel. Etwa 130 davon trafen das Opfer und verursachten zum Teil massive Verletzungen.
Und deshalb wurde der Unterkiefer von Doris K. auch so zertrümmert. Auch die Halsschlagader und die Schlüsselbeinschlagader wurden mehrfach getroffen und im Grunde zerfetzt, sodass Doris K. sehr schnell sehr viel Blut verloren hat. Und noch im Büro am Tatort dann verblutet ist.
Das heißt, auch der Täter wollte sie auf jeden Fall töten, denn mit dieser Waffe und aus dieser Distanz hatte sie keine Chance. Doch warum? Warum dieser brutale Mord im Büro, im Autohaus, im Beisein von so vielen Zeugen? Wer könnte ein Interesse am Tod der Buchhalterin haben?
So wie bei Mordermittlungen üblich, schaut man sich erstmal das Privatleben an. Auch bei Doris K. ist das so. Aber da gab es offenbar keine Probleme. Die 54-Jährige führte ein ruhiges Leben. Auch ihre ehrenamtliche Arbeit als Buchhalterin im Kleingartenverein war unverdächtig. Deshalb konzentriert sich die Mordkommission auf die berufliche Tätigkeit im Autohaus.
Klar, denn es gibt ja durchaus Autohändler mit etwas zweifelhaftem Ruf. Ist Doris K. in dieser Branche vielleicht an falsche Leute geraten? Gab es vielleicht offene Rechnungen oder Ärger mit Kollegen? Die Ermittler hören da so ein paar Gerüchte, aber war da auch was dran? Noch einmal Christian Schulz.
Es gab mal, wie wir hörten, vor einigen Jahren so ein bisschen Stress, weil man überlegt hatte, dass man doch vielleicht jemand anderen einstellen könnte, der vielleicht günstiger wäre. Dann hätte man aber auch zu befürchten, dass Frau K. vielleicht als Buchhalterin etwas von vielleicht schwarzen Geschäften wüsste. Aber Sie merken, ich rede im Konjunktiv, das waren so Erzählungen, die konnten nicht wirklich bestätigt werden.
Dann allerdings stoßen die Ermittler auf eine Tatsache, die sie stutzig macht. Es gab schon einmal kriminalpolizeiliche Untersuchungen im Autohaus. Damals ging es um die neue Frau des Geschäftsführers, die nämlich von ihrem Ex-Mann erpresst wurde. Der war wohl eifersüchtig und bedrohte seine ehemalige.
Ja, und diese Frau soll dem Mordopfer Doris K. recht ähnlich gesehen haben. Gab es vielleicht einen Zusammenhang? War der Täter ein Auftragskiller und hat die beiden Frauen im Autohaus verwechselt und dann auf Doris K. geschossen und wollte eigentlich die neue Frau des Geschäftsführers treffen?
Tja, klang ja erstmal alles ganz plausibel, ließ sich aber nicht erhärten. Nach weiteren Ermittlungen scheidet der Ex-Mann schließlich als Auftraggeber für den Mord und damit auch als möglicher Täter aus.
Das heißt, die Hoffnung, dass dieser Fall recht schnell geklärt werden kann, die schwindet langsam. Keine konkreten Spuren, kein Motiv und so langsam ahnen die Ermittler, dieser Mord wird sie wohl noch eine ganze Weile beschäftigen.
Also wir wollen eben immer eine 100% Erfolgsquote haben, nicht um der Quote willen, sondern weil wir einfach jeden Fall, jeden Mord klären wollen. Wir reden hier nicht vom Fahrraddiebstahl, sondern von einem der schlimmsten Verbrechen, die es gibt. Und natürlich haben wir alles getan, um eben diese Tat klären zu können. Aber es fängt ja dann eben meist, wenn man schon nicht weiß, wenn man keine Beziehung herstellen kann zwischen Täter und Opfer. Denn das war ja klar, es gab keine Beziehung. Der Täter wurde ja gesehen. Und auch die Ermittlungen ergaben da gar keinen Hinweis darauf, dass es eine Beziehungstat war. Dann versucht man ja wirklich alles Mögliche herauszufinden, warum eben ein fremder Täter genau diese Frau erschießt.
Tja, und was kann jetzt noch helfen? Vielleicht Hinweise aus der Öffentlichkeit. Die Polizei veröffentlicht ein Phantombild des Mannes, der im Büro geschossen hatte. Man erkennt einen jungen Mann mit Schnauzbart und zurückgekämmten dunklen Haaren. Aber ohne markante Zeichen. So haben damals viele junge Männer in Berlin ausgesehen.
Gleichzeitig wird eine Belohnung ausgelobt. Von Polizei und Staatsanwaltschaft kommen 10.000 Mark und weitere 40.000 bietet der Chef des Autohauses an. Auch er hat offenbar großes Interesse daran, den Tod der Mitarbeiterin aufzuklären. Also insgesamt 50.000 Mark. Viel Geld damals. Sehr viel Geld.
Doch am Ende bringt es wenig. Es gibt keine Hinweise, die wirklich weiterhelfen. Niemand offenbart sich. Und selbst als im November 1993 der Fall bei den Kollegen von Aktenzeichen XY gezeigt wird, also bundesweit zu sehen ist, hilft das der Mordkommission in Berlin nicht weiter. Der Täter bleibt nicht nur auf dem Bild, ein Phantom.
Die Zeit vergeht und so langsam droht der Mord an Doris K. zu einem Cold Case zu werden. Es gibt keine neuen Ermittlungsansätze, keine Spuren. Offenbar ein Mord ohne Motiv. Unerträglich auch für die Tochter von Doris K. und ihren Lebensgefährten. Auch sie finden keine Antwort auf die Frage nach dem Warum.
Doch dann, etwa 4,5 Jahre nach dem Mord, also im Oktober 1997, gibt es noch einmal den Versuch, Hinweise aus der Öffentlichkeit zu bekommen. Diesmal berichtet die Fahndungsakte über diesen Fall. Es ist ein Magazin, das damals auf Sat.1 ausgestrahlt wurde. Und mit dieser Sendung kommt wieder Bewegung in den Fall.
Denn in Bayern gibt es an diesem Sendungsabend einen sehr aufmerksamen Zuschauer. Etwas später schreibt er einen Brief oder besser gesagt, er lässt ihn schreiben, weil er selbst nie schreiben gelernt hat.
Dieser Hinweisgeber hatte sich über einen recht kuriosen Weg heutzutage, würde man sagen, gemeldet. Er saß im Gefängnis in Bayreuth wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln, Kokainhändler. Er hatte sich jetzt nicht bei der Berliner Polizei gemeldet, sondern bei der Polizei in Bayreuth, beim Kriminalbeamten, und hat diesem Kriminalbeamten gesagt, ich habe Hinweise bezüglich des Falls, der damals in Berlin passiert ist.
Dieser Hinweisgeber im Gefängnis kennt den Kriminalbeamten in Bayreuth persönlich. Deshalb hat er ihn auch dann kontaktiert. Und als der erfährt, worum es geht, stellt er sofort einen Kontakt zu den Berliner Mordermittlern her. Denn dieser Zeuge weiß offenbar tatsächlich etwas über den mysteriösen Mord in dem Berliner Autohaus an der Buchhalterin Doris K.
Der Hinweisgeber hat zur Tatzeit, also im Februar 93, selbst in Berlin gelebt und, jetzt wird's wichtig, damals sei er von zwei Freunden gebeten worden, eine Frau zu observieren. Und diese Frau war Doris K. Er sollte vor ihrem Haus warten und ihren Tagesablauf studieren, quasi wie ein Privatdetektiv. Der Lohn dafür 200 Mark.
Was das Ganze sollte, das sei ihm zunächst nicht klar gewesen. Weil er aber damals arbeitslos war, habe er das Geld gut gebrauchen können, erklärte er. Lockt ihn auch jetzt die Belohnung? Und warum offenbart sich dieser Zeuge nun ganz plötzlich der Polizei? Schlechtes Gewissen?
Die Ermittler bleiben erstmal skeptisch, denn der Mann ist Grieche, er ist ein Drogendealer und hat selbst Kokain und Heroin konsumiert. Und nun droht ihm die Abschiebung in sein Heimatland. Tut er jetzt so, als ob er etwas weiß, um die Abschiebung zu verhindern? Oder weiß er wirklich etwas?
Tja, der Zeuge bietet auf alle Fälle einen Deal an. Er liefert den Ermittlern die Täter und dafür kann er in Deutschland bleiben und kommt in ein Zeugenschutzprogramm. Noch einmal Mordermittler Christian Schulz dazu.
Natürlich ist man da erstmal skeptisch, ja, und sagt sich, na okay, hören wir uns erstmal an. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir sowas hören. Aber der hatte schon so viel Täterwissen, ja, dass wir sagten, okay, das hört sich wirklich authentisch an. Später haben wir dann auch mit ihm eine Ausfahrt gemacht, ja, zu den Ereignisorten. Und er hat genau die Wohnung zum Beispiel gezeigt, wo diese Frau gewohnt hat. Und es war genau die Wohnung von Frau K.
Ja, da diese Wohnung in der öffentlichen Berichterstattung bislang nie erwähnt worden ist, konnte er sie nur kennen, wenn er Doris K. tatsächlich gefolgt ist. Außerdem werden ihm Fotos von Menschen aus dem Umfeld des Opfers vorgelegt. Auch die erkennt er auf Anhieb. Offenbar weiß er also wirklich etwas. Die Ermittler gehen auf sein Angebot ein. Er kommt ins Zeugenschutzprogramm und darf vorerst in Deutschland bleiben.
Der Zeuge erzählt jetzt, er habe Anfang der 90er Jahre in Berlin zwei Landsmänner kennengelernt, also ebenfalls Griechen. Ihre Spitznamen Yanni und Yorgo. Alle drei sind um die 20 Jahre alt und wohnen im Berliner Wedding. Man kennt sich vom Fußballspielen, außerdem von gemeinsamem Boxtraining bei Hertha BSC.
Und Yanni und Yorgo, so beschreibt das der Zeuge, hatten immer viel Geld bei sich, obwohl sie nie richtig gearbeitet haben. Das wirkte auf ihn sehr verlockend. Er wollte gern auch so leben wie die beiden Kleinkriminellen.
Und so hing man dann gemeinsam in Kneipen und Spielhallen herum. 1992, also etwa ein Jahr vor dem Tod von Doris K., bekommt der Zeuge dann mit, welche Jobs seine beiden Freunde da erledigen. Es geht in erster Linie darum, Geld für einen Immobilienmakler einzutreiben.
Genau, die beiden werden beauftragt, wenn es darum geht, säumige Mieter oder Schuldner einzuschüchtern und notfalls auch mal zusammenzuschlagen. Das können Yanni und Yorgo gut, denn sie gehen regelmäßig gemeinsam zum Boxtraining.
Und da will der Zeuge, also der Hinweisgeber, jetzt auch mitmachen. Und die beiden Freunde wollen es zumindest mal mit ihm versuchen. Im Dezember 1992 kommt es dann zum ersten Auftrag. Es geht darum, gegen Bezahlung einen Mann zu verprügeln.
Dann hat man sich verabredet und man wusste genau, wo man diese Person, die man zusammenschlagen wollte, antrifft. Dieser Hinweisgeber, der sollte sozusagen der erste Part sein, der erste, der zuschlägt. Der hat sich dann aber nicht getraut, hat es nicht gemacht. Die ganze Sache ist fast aus dem Ruder gelaufen. Man hat dann nicht diesen Menschen zusammengeschlagen. Das hat man dann beim späteren Zeitpunkt gemacht, allerdings ohne diesen Hinweisgeber.
Das heißt, okay, der erste Versuch, als Schläger Karriere zu machen, der geht schief. Doch es gibt eine zweite Chance, und zwar Mitte Januar 1993. Yanni und Yorgo nehmen ihn mit zu ihrem Auftraggeber, dem schon erwähnten Makler. Gemeinsam fahren sie mit dem Taxi in die Mohrenstraße nach Berlin-Mitte. Yanni und Yorgo betreten das Bürogebäude. Der Zeuge wartet währenddessen auf der Straße.
Ein paar Minuten später kommen die beiden zurück, und zwar mit einem Rucksack, den man ihnen offenbar gerade übergeben hatte. Jetzt fahren die drei in den Wedding, in die Wohnung von Yorgo.
Und dort öffnet Yorgo den Rucksack und zieht eine abgesägte Schrotflinte heraus. Er hält die Waffe in der Hand und sagt nur: Der Auftrag heißt töten. Dann wird dem Zeugen erklärt, was sein Job sein soll. Er wird beauftragt, die Zielperson, das spätere Opfer, zu observieren, um so die beste Gelegenheit für das Töten zu ermitteln. Und ja, es geht um Doris K.
In diesem Augenblick muss dem Zeugen klar geworden sein, dass er Teil einer mörderischen Verschwörung geworden ist. Einer der beiden Griechen packt ihn schließlich, zieht ihn zu sich und droht: Man wisse ja, wo er und seine Familie wohnen.
Und jetzt gehorcht der Zeuge. In den folgenden Januartagen lauert er vor dem Haus von Doris K. und beobachtet sie. Doch dabei bleibt es nicht. Ende Januar trifft sich das gesamte Mordtrio vor dem Haus der Buchhalterin, als sie zu Hause ist.
Der Zeuge beobachtet jetzt, wie sich einer seiner Freunde nun Handschuhe anzieht und wie er unter seiner weiten Jacke etwas festhält, was wie eine Waffe aussieht. Und dann stürmt dieser Grieche ins Treppenhaus.
Und der Zeuge, der hat jetzt Angst. So erzählt er es in seiner Aussage. Er befürchtet, dass Doris K. nun erschossen werden soll. Deshalb ist er auch ins Gebäude hineingerannt und habe so viel Lärm gemacht, dass eine Hausbewohnerin die beiden Männer sehr resolut aus dem Haus jagte.
Das klingt jetzt alles sehr edel. Ob das wirklich so stimmt, wissen wir nicht. Es ist die Aussage des Zeugen. Auch die Polizei bleibt skeptisch. Doch alle anderen Angaben zu den beiden Griechen und dem Mordauftrag, die klingen für die Ermittler glaubwürdig.
Nach diesem Störfall im Treppenhaus beenden Yanni und Yorgo die Zusammenarbeit mit dem Zeugen. Er ist ihnen offenbar lästig. Immerhin bekommt er noch die versprochenen 200 Mark aus Spählohn.
Tja, aber was wissen wir jetzt also? Nach den Aussagen des Zeugen hat ein Immobilienmakler aus Berlin-Mitte den drei Griechen den Auftrag erteilt, Doris K. umzubringen und ihnen dafür auch eine Waffe übergeben.
Bleibt wieder die Frage nach dem Motiv.
Genau.
Warum
ja.
sollte Doris K. sterben? Mhm. Warum ist ausgerechnet ein Makler der Auftraggeber? Hat das vielleicht mit der großen Wohnung zu tun, in der sie sehr preiswert lebte? Wir hören noch einmal Michael Thomas Petzold von der Staatsanwaltschaft Berlin.
Es hat sich herausgestellt, diese Wohnung hat einem Berliner Zahnarzt gehört. Dieser Zahnarzt hat ganz normal als Zahnarzt praktiziert, hat aber sich auch im Immobiliengeschäft betätigt. Muss man sich auch so vorstellen, es war das Ende der DDR, Anfang der 90er Jahre. Immobilienspekulation war ein großes Geschäft. Ganz einfach aus dem Hintergrund, man konnte günstig Bestand aufkaufen und gegebenenfalls teuer verkaufen.
Was heißt das jetzt? Ging es wirklich um die Wohnung von Doris K.? War sie als Mieterin mit einem günstigen Altvertrag der Bremsklotz auf dem Weg zum großen Geld? Gibt es einen reichen Auftraggeber und sind der Makler und die Griechen nur die Handlanger bei diesem Plan?
Mittlerweile sind ja mehr als 5 Jahre nach dem Mord vergangen. Doch jetzt im Mai 1998 reagieren die Ermittler schnell. Sie nehmen den Zahnarzt, den Makler und den Griechen Jani fest. Dessen Kumpan Jorgo ist zunächst nicht zu greifen, der hält sich in Griechenland auf.
Nach den ersten Vernehmungen werden nun die Einzelheiten eines Mordplanes sichtbar, der in seiner Skrupellosigkeit nur schwer zu fassen ist. Ein Plan, der noch dazu in entspannter Umgebung entstanden ist, in einem griechischen Restaurant.
Beginnen wir mit dem Zahnarzt, also dem Vermieter, dem Eigentümer der Wohnung von Doris K. Der zeigt sich in den ersten Vernehmungen sehr kooperativ und erklärt, von all dem nichts gewusst zu haben.
Ja, er bestätigt gleich, die große 5-Zimmer-Altbauwohnung im April 89 gekauft zu haben für damals 400.000 Mark. Selbst einziehen wollte er aber nicht. Die Wohnung war für ihn eine reine Geldanlage. Er wollte Gewinn damit machen, wie mit anderen Wohnungen auch, die er zuvor gekauft hatte. Allerdings, bei dieser Wohnung lief es nicht so wie gedacht.
Ja, bei der Wohnung von Doris K. hatte er sich offenbar ein bisschen verzockt. Denn erst nach dem Kauf hat er sich den Mietvertrag von Doris K. ganz genau angeschaut. Es gab da offensichtlich ein paar Klauseln, die seiner Lust auf hohe Profite deutlich im Wege standen.
Genau, da war erstmal die Miete. Die lag mit 900 Mark weit unterhalb der üblichen Marktpreise für Wohnungen solcher Größe und dieser guten Lage in Berlin-Wilmersdorf. Und dann, und das war viel wichtiger, Doris K. hatte mit ihrem alten Vermieter vereinbart, dass die Miete nicht so einfach erhöht werden durfte, weil sie ja damals gemeinsam mit ihrem Mann die Kosten für die Modernisierung der Wohnung bezahlt hatte. Und dieser alte Mietvertrag war auch für den neuen Eigentümer bindend.
Das heißt, der Zahnarzt hatte einfach schlechte Karten. Die Wohnung brachte kaum Mieteinnahmen ein und ein Weiterverkauf war auch schwierig, denn wer will schon eine Wohnung kaufen, die unter Wert vermietet ist und in der kaum Mietsteigerungen möglich sind?
Also was konnte der Zahnarzt tun? Er musste irgendwie versuchen, Doris K. aus der Wohnung herauszubekommen. Im Frühjahr und dann nochmal im Sommer 92, also etwa ein Dreivierteljahr vor dem Mord, besucht er deshalb Doris K. und macht ihr ein Angebot.
Es müssen so ungefähr 50.000 Mark gewesen sein, die er angeboten hat, dass sie aus dieser Wohnung rausgeht. Und Doris K. war dann da wohl resolut und hat gesagt, nee, sie würde da gerne drinnen bleiben. Alternativ hätte sie gern 100.000 Mark, eine unglaubliche Summe damals, und eine Ersatzwohnung. Und ansonsten würde sie es drauf ankommen lassen und sagen, nee, ich bleibe in dieser Wohnung drinne.
Tja, klar, der Zahnarzt ist jetzt erstmal enttäuscht und sogar verärgert. Das umso mehr, weil er nämlich dringend Geld gebraucht hat. Er will zu dem Zeitpunkt im Osten investieren und benötigt für ein Immobilienprojekt in Magdeburg etwa 8 bis 10 Millionen Mark.
Und der Zahnarzt sucht jetzt Hilfe. Und zwar in der sogenannten Ikarus-Runde in Berlin. Ein regelmäßiges Treffen mit durchaus handverlesenen Teilnehmern in einem griechischen Restaurant, wie uns Mordermittler Christian Schulz erzählt.
Die Ikarus-Runde bestand hauptsächlich aus Maklern bzw. aus Geschäftsleuten, die sich mit Makeln beschäftigten, privat als auch beruflich. Also da waren dann eben professionelle Makler dabei, aber auch Eigentümer von Wohnungen, wie eben dieser Zahnarzt auch. Und das Lokal hieß einfach Ikarus und so. Danach benannte man diese Runde, und weil man sehr oft in diesem Lokal zusammen gegessen hatte. Und da hatte man dann eben seine Sorgen geteilt, seine Interessen, gemeinsam Geschäfte beschlossen, hat immer wieder geguckt, wo gibt es denn schöne Investitionen.
sagte. Also man sitzt dort gemeinsam zusammen, isst und trinkt und bespricht eben Immobiliendeals. Und genau in dieser Runde erzählt der Zahnarzt auch von seiner widerspenstigen Mieterin Doris K. Die Makler spitzen bei solchen Geschichten die Ohren, denn schließlich locken im Fall eines dann doch erfolgreichen Verkaufs solcher Problemwohnungen, wie es so schön heißt, besonders hohe Provisionen.
Auch in unserem Fall heute haben die Makler offenbar genau zugehört. Es gab nie etwas Schriftliches oder einen konkreten Maklerauftrag, nur eine Art Verabredung. Wer auch immer es schafft, die Wohnung frei zu bekommen, der soll entlohnt werden. Es soll dessen Schaden nicht sein. So die Ansage des Zahnarztes.
Der Mann hatte natürlich ein großes Interesse daran, Doris K. loszuwerden. Aber der Zahnarzt blieb dabei, in jeder Vernehmung mit dem Mord habe er nichts zu tun. Er habe weder davon gewusst, noch etwas beauftragt und erst aus der Zeitung davon erfahren. Dann ahnte er zwar, dass es jemand aus der Icarus-Runde gewesen sein könnte, aber er hatte Angst und sich deshalb nicht von sich aus bei der Polizei gemeldet.
Und da ihm nichts anderes nachgewiesen werden kann, wird der Zahnarzt wieder aus der Haft entlassen. Er gilt seitdem als unschuldig und wurde auch nie angeklagt. Was aber ist mit dem Makler, der angeblich die Griechen beauftragt hatte, Doris K. umzubringen? Kann ihm etwas nachgewiesen werden? Immerhin war auch er Mitglied der Icarus-Runde.
Steigen wir am besten mit ein paar biografischen Daten ein, denn dieser Makler hat bis zu diesem Zeitpunkt ein recht interessantes Leben hinter sich. Er wird 1944 geboren, war zur Tatzeit also 49 Jahre alt und wuchs in der DDR auf. Er hat dann 5 Jahre an der Humboldt-Universität im Osten Berlins Außenhandelsökonomie studiert und das Ganze als Diplomkaufmann abgeschlossen.
Ja, das hört sich nach einer steilen Karriere in der DDR-Wirtschaft an, zumal er auch im Wirtschaftsministerium unterkommt. Doch dann bricht er mit dem System und beginnt die DDR zu kritisieren und verliert dann mit 29 Jahren seinen Job im Ministerium.
Ein Jahr später, also 1974, versucht er dann im Kofferraum eines Autos aus der DDR zu fliehen, was jedoch misslingt. Danach wird er wegen versuchter Republikflucht zu 3 Jahren und 7 Monaten Haft verurteilt.
Die muss er jedoch nicht absitzen, weil er von der Bundesrepublik freigekauft wird. Er kommt in den Westen und dort nach München. Hier läuft es für ihn ganz gut. Er steigt auf bis zum Betriebsdirektor einer Versicherungsgesellschaft. 1979, mit 35 Jahren, geht er dann nach West-Berlin und steigt dort nach und nach in die Immobilienbranche ein.
Auch privat läuft es zu dieser Zeit ganz gut für ihn. Er ist verheiratet, er hat einen Sohn, er läuft Marathon und ist bis zum Mord an Doris K. im Jahr 1993, zumindest in der Bundesrepublik, nicht vorbestraft.
Ein Mann mit komplett weißer Weste also, einer, der warum auch immer plötzlich ausgetickt ist. Naja, nicht ganz. Es gab schon eine gewisse kriminelle Energie bei ihm, vor allem Anfang der 90er Jahre.
Tja, zum Beispiel hat er am 19. April 1993 gemeinsam mit 2 Komplizen in Berlin einen LKW gestohlen, der mit Zigaretten im Wert von 2 Millionen D-Mark beladen war. Das war 8 Wochen nach dem Mord an Doris K., als noch niemand ahnte, dass er etwas damit zu tun haben könnte. Der Diebstahl wurde damals aufgeklärt und der Makler zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt, allerdings auf Bewährung.
Später ist er nochmal wegen Beleidigung und Bedrohung verurteilt worden und er ließ ja auch die beiden Griechen Janni und Jorgo gewaltsam Schulden eintreiben. Also offenbar doch ein ziemlich rabiater Typ. Aber einen Mord zu beauftragen, das ist doch schon eine ganz andere Dimension.
Unstrittig ist, zwischen dem Makler und den beiden Griechen gab es eine Art Geschäftsbeziehung, so sagen wir es mal. Kennengelernt haben sich die 3 in einem Steakrestaurant in Berlin. Der Makler wohnte darüber und ging dort regelmäßig essen.
Diese 2 Griechen, da wurde gesagt, naja, das waren so ein bisschen die Männer fürs Grobe für den Makler. Der Makler hatte, ja, wenn er mal Geldschulden hat eintreiben lassen von irgendjemand, dann hat er sich jetzt nicht den Gerichten bedient oder dem ordentlichen Gerichtsweg, sondern hat ab und zu mal Aufträge an die beiden Griechen verteilt, die dann das ja, mit recht groben Mitteln umgesetzt haben.
Ja, übrigens sind die Männer fürs Grobe körperlich nicht sehr beeindruckend. Der eine ist gerade mal 1,63 Meter groß, der andere 1,70 Meter. Aber sie konnten durch das Boxtraining hart zuschlagen und waren auch sonst recht gewaltbereit.
Und die beiden waren eine Zeit lang sogar so etwas wie Bodyguards für den Makler. Ob der Mann Schutz wirklich brauchte, weil er konkret bedroht wurde, oder ob er sich einfach nur Respekt verschaffen wollte, das können wir nicht beurteilen. Fakt aber ist, die beiden Griechen, Yanni und Yorgo, wurden quasi zu ständigen Begleitern des Maklers.
Ja, und sie folgten ihrem Auftraggeber auch ins Restaurant Ikarus, wo sich diese Runde aus Maklern und Investoren traf. Während der Makler dort mit Leuten wie dem erwähnten Zahnarzt über Geschäfte sprach, saßen Yanni und Yorgo oft am Nachbartisch und spielten die Wachrunde. Übrigens wurde das gemeinsame Essen gern noch mal vom Zahnarzt bezahlt. Man kannte sich also.
Ja, und in dieser Runde sprach der Zahnarzt also über seinen Wunsch, seine Mieterin Doris K. irgendwie aus der Wohnung zu bekommen. Und der Makler soll ihm angeboten haben, sich darum zu kümmern. Wie genau, wurde nicht gesagt. Und der Makler schweigt dazu.
Gab es diesen Mordauftrag an die beiden Griechen also wirklich, wie der Hinweisgeber aus dem Gefängnis angegeben hatte, der jetzt im Zeugenschutzprogramm war? Welchen Aussagen konnten die Ermittler wirklich trauen?
Die sagen ja alle nicht die Wahrheit, beziehungsweise sagen gar nichts. Aber durch Umfeldermittlungen, durch Zeugen aus dem Umfeld dieser Täter, die ein Glück, auch wenn sie mal betrunken waren, immer wieder mal was erzählten davon, ja, hat man gehört, dass sie wohl 10.000 Mark damals für diesen Auftrag bekommen haben. Der eine, der es vermittelt hat, der eine von den beiden, und der andere, der reingegangen ist und geschossen hat.
Halten wir nochmal fest, fast alle Aussagen zu diesem Fall kommen aus einem eher zwielichtigen Umfeld. Die meisten Zeugen haben entweder selbst etwas zu verbergen oder könnten ein persönliches Interesse daran haben, die beiden Griechen zu verpfeifen.
Dazu kommt, es gibt keine Fingerabdrücke an der Tatwaffe, keine DNA-Spuren, keine Überwachungsbilder der Täter. Und Mobiltelefone, deren Spuren im Funknetz sich verfolgen ließen, hatten die Männer Anfang der 90er Jahre auch nicht. Trotzdem erhielt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen das Trio.
Den Griechen beiden wurde Mord vorgeworfen, und zwar heimtückischer Mord aus Habgier. Das Ganze, die Heimtücke, beruhte darauf, dass man plötzlich aufgetreten ist und ja ohne Vorhersehen eines Angriffs geschossen hatte. Habgierig deswegen, weil man sich von dem Auftrag Geld erhofft hatte und dementsprechend aus absolutem Gewinnstreben das gemacht hat. Dem Immobilienmakler wurde die Anstiftung hierzu vorgeworfen, also Anstiftung zum heimtückischen und habgierigen Mord.
Die Beweislage ist dünn, die Zeugen zwielichtig. Reicht das, was die Staatsanwaltschaft in der Hand hat? Reicht die Anklage für eine Verurteilung? Am 13. April 1999 beginnt vor dem Landgericht Berlin der Prozess. Gut 6 Jahre nach der Tat.
Angeklagt sind der Makler und seine beiden Handlanger Yanni und Yorgo. Vor Gericht aber stehen nur 2 Männer. Yorgo ist weiter untergetaucht, vermutlich in seiner Heimat Griechenland.
Zunächst werden etliche Zeugen gehört in dem Prozess, doch da die Tat recht lange zurückliegt, gibt es Probleme. Einige Zeugen können sich schlichtweg kaum noch erinnern. Die Beweisaufnahme läuft recht zäh.
So haben zum Beispiel die Kolleginnen von Doris K. aus dem Autohaus große Schwierigkeiten, das Aussehen des Schützen zu beschreiben. Es gibt keine Einigkeit darüber, wie groß der Mann war und ob er einen Bart trug oder nicht. Selbst als Fotos von Yanni und Yorgo gezeigt werden, erkennen sie den Schützen nicht. Kein Wunder, sie haben ihn auch nur wenige Sekunden gesehen, und das ist viele, viele Jahre her.
Aber immerhin, es gibt ja den ersten Hinweisgeber, diesen Kronzeugen. Den Mann, der sich aus dem Bayreuther Gefängnis gemeldet hatte, weil er die Abschiebung nach Griechenland verhindern wollte und so den Verdacht überhaupt erst auf die beiden anderen Griechen und den Makler gelenkt hatte. Seine Aussagen sind wichtig vor Gericht.
Und dann gibt es die Ex-Freundin des angeklagten Griechen Yorgo. In der Hauptverhandlung erklärt sie zunächst, dass Yorgo ihr am Telefon gesagt habe, er wisse nichts von der Tat. Dann aber, etwas später in der Verhandlung, korrigiert sie ihre Aussage. In Wirklichkeit habe er gesagt, der angeklagte Makler sei der Kopf und Yanni sei sein Spieler. Er selbst aber habe damit nichts zu tun.
Hat der Angeklagte Jorgo mit dieser Aussage seiner Ex-Freundin gegenüber die Beteiligung seiner beiden Komplizen eingeräumt? Für das Gericht bleibt die Bewertung schwierig, denn es muss am Ende ja genau sagen können, wer wofür verantwortlich ist.
Und es muss auch die Motive aller Tatbeteiligten beurteilen, das, was vorhin als Habgier bezeichnet worden ist. Denn offensichtlich hoffte der Makler ja auf viel Geld vom Eigentümer der Wohnung, also auf eine hohe Provision, falls die Wohnung als leerstehende Wohnung verkauft werden kann, ohne Doris K. Eine genaue Summe aber wurde nie offiziell genannt.
Darüber hinaus erhoffte sich der Makler wohl eine Beteiligung an weiteren Immobiliendeals des Zahnarztes, sollte der durch den Verkauf der Wohnung wieder flüssig werden und damit weitere Geschäfte machen wollen. Also eine Investition in die Zukunft.
Und für die beiden angeklagten Griechen war das Ganze nichts weiter als ein klassischer Auftragsmord, Leistung gegen Bezahlung. Ihnen wurden angeblich 10.000 Mark angeboten. Ob sie die bekommen haben, wissen wir nicht.
Am 5. Oktober 1999, also 6,5 Jahre nach der Tat, fällt die 32. Strafkammer des Landgerichts Berlin schließlich ihr Urteil. Zumindest für den Makler und den Griechen Janni.
Beide bekommen lebenslänglich. Der Makler wegen Anstiftung zum Mord, der Grieche wegen gemeinschaftlichen Mordes. Er habe aus Habgier gehandelt und die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst ausgenutzt.
Der zweite Grieche, Jorgo, kann erst später verurteilt werden, nachdem er an der bulgarischen Grenze festgenommen und schließlich nach Deutschland ausgeliefert wurde.
Am 29. November 2001 wird auch er wegen gemeinschaftlichen Mordes schuldig gesprochen, obwohl er nicht selbst geschossen hat. Er bekommt jedoch nur 14 Jahre Gefängnis, da er zur Tatzeit erst 20 Jahre alt war und für ihn das Jugendstrafrecht galt.
Also zweimal lebenslänglich, einmal 14 Jahre. So das Ergebnis dieses Prozesses. Mordermittler Christian Schulz findet das angemessen.
Wir waren froh, vor allen Dingen auch für die Familienangehörigen, ja, für die Angehörigen von Frau K., dass die eine Genugtuung hatten, dass sie wussten, die Täter sind dingfest gemacht worden, die Täter sitzen jetzt sehr, sehr, sehr lange im Gefängnis. Und wenn man das im Verhältnis sieht, also ein Mord nur um an eine Wohnung zu gelangen, das ist schon sehr ungewöhnlich und steht ja nun völlig außer Verhältnis. Von daher war das mehr als eine gerechte Strafe.
Doch damit ist die Geschichte noch nicht ganz zu Ende. Denn es bleibt natürlich die Frage, was ist denn mit der Wohnung passiert, um die es die ganze Zeit ging? Diese große 5-Zimmer-Altbauwohnung in guter Lage in Wilmersdorf. Hat der Zahnarzt sein Geschäft dann doch gemacht, von dem er die ganze Zeit geträumt hat?
Na, zunächst erstmal stand die Wohnung eine Zeit leer, nach dem Tod von Doris K. Doch dann konnte der Zahnarzt sie neu vermieten, und zwar an einen Bordellbetreiber. Angeboten wurden dort, Zitat, Ganzkörpermassagen durch Thai-Mädchen. Das brachte dem Zahnarzt monatlich 3.500 Mark Miete ein. Wir erinnern uns, Doris K. zahlt ja 900 Mark Miete. Also da wurde die Miete mal schnell vervierfacht.
Und es kommt noch besser. Nachdem der Zahnarzt wegen des Bordellbetriebes in der Wohnung Ärger mit den Behörden bekam, verkaufte er die Wohnung unvermietet für knapp 800.000 Mark, also für das Doppelte des Preises, den er ein paar Jahre zuvor selbst gezahlt hat. Für ihn, das muss man so sagen, hat sich der Tod von Doris K. sehr gelohnt.
Muss so etwas Mordermittler und Staatsanwaltschaft nicht stutzig werden lassen, selbst wenn eine direkte Tatbeteiligung nicht nachgewiesen werden kann? Michael Thomas Petzold von der Staatsanwaltschaft Berlin sieht das heute so.
Ja, man macht sich natürlich schon seine Gedanken, ob der Zahnarzt da nicht involviert war, ob er nicht der Strippenzieher der ganzen Geschichte war, weil er ist natürlich der, der den Hauptgewinn an dieser Tat gehabt hätte. Dann kommt dieser Beigeschmack, dass diese Wohnung noch an eine eher dubiose Person verkauft wurde mit diesem Bordellbetrieb. Es ist aber natürlich so, als Staatsanwälte und Richter sind wir an das Gesetz gebunden. Und wenn wir keine Beweismittel haben, dann gilt jemand unschuldig bzw. ist jemand unschuldig.
Da können auch wir nichts weiter hinzufügen, selbst wenn das Bauchgefühl vielleicht etwas anderes sagt. Aber zum Glück wird in deutschen Gerichtssälen eben nicht nach Bauchgefühl entschieden. Es geht da ganz klar um Fakten und Beweise. Und das ist auch gut so.
Danke fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Nächsten Sonntag hören Sie hier wieder Crime History mit Jana Falkenstein und Florian Prokop. Und in 14 Tagen gibt es von uns eine neue Folge.
Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Wenn Sie Lust auf mehr Crime-Geschichten aus dem echten Leben haben, dann hören Sie gern rein bei Deep Doku.
Da geht es zum Beispiel um die Filmemacher Julius und Moritz, deren Animationsfilm Buddy von einem Mann aus den USA geklaut wird. Das finden sie nur heraus, weil ein Filmfestival ihnen absagt. Mit der Begründung, ihr Film sei ja schon online zu finden.
Das Schlimmste ist aber, der Dieb räumt mit dem Film einen Preis nach dem anderen ab. Wer ist dieser talentierte Hochstapler und wie verhindert man, dass er weiter lügt?
Mehr dazu hören Sie in der Dieb-Doku-Folge Der preisgekrönte Filmdieb. Den Podcast finden Sie natürlich in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt, genau wie im Visier. Uns gibt es natürlich auch weiterhin als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen heute gefallen hat, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung und freundliche Rezension.
Doch heute darf am Ende ein Gedanke nicht fehlen. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Autor Armin Göbel, Redaktion Jörg Simon, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.